Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Heute habe ich mir wieder eine Gesprächspartnerin in meinen Podcast eingeladen, die schon einmal bei mir zu Gast war, Madeline Hellmann. Madeline war im letzten Jahr in Folge 37 dabei. Damals haben wir uns ganz grundlegend dem Thema Narzissmus genähert. Verstehen, verarbeiten, verändern. Diese Folge gehört bis heute zu den meistgehörten in meinem Podcast. Und genau deshalb knüpfen wir heute daran an. Wir vertiefen einen Bereich, den wir damals nur kurz angerissen haben, nämlich das narzisstische Elternteil. Madeline ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat sich auf Narzissmus, Elternbeziehungen, toxische Bindungen und Aufarbeitungsprozesse spezialisiert. Also lass uns direkt einsteigen in mein Gespräch mit Madeline Hellmann. Schönen guten Morgen, liebe Madeline. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen in meinem Podcast.
Ja, sehr schön, wieder bei dir zu sein. Ich freue mich auch.
Ich habe gerade schon unseren Zuhörenden erzählt, dass du ja vor einem Jahr in der Folge 37 schon mal da warst. Und da haben wir natürlich schon so ein paar Grundlagen gelegt. Da aber sicherlich nicht alle, die heute zugeschaltet haben, die Folge von damals kennen, würde ich dich bitten, dass du nochmal ausführst, was du unter der narzisstischen Akzentuierung verstehst und warum du eben ganz bewusst nicht von Narzissten sprichst.
Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und so wie du gerade gesagt hast, unterscheidet man zwischen der Akzentuierung und der Persönlichkeitsstörung. Und für die Störung müssen eben laut DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gewisse Kriterien erfüllt sein. Und ich spreche deshalb nicht von Narzissten oder Narzisstin, weil wir ja gar nicht wissen, ob die eine Diagnose erhalten haben. Ja, wir können sagen, die haben gewisse Ausprägungen, die haben stark ausgeprägte Züge. Und was wäre dann diese Akzentuierung?
Ah ja, und wir wollen natürlich auch nicht so eine Stigmatisierung, ne? Es geht nicht darum, irgendwelche Schubladen aufzumachen, sondern über das Verhalten zu sprechen.
Genau, richtig. Das Verhalten, richtig.
Jetzt geht es uns ja heute ganz besonders um das Thema narzisstisches Elternteil, weil das haben wir beim letzten Mal gestreift, aber da haben wir gemerkt, das wird einfach zu viel. Das ist ein ganz großes Thema für sich genommen. Steigen wir doch da mal direkt bei ein, weil ich bin sicher, das wird jetzt auch einige Zuhörende beschäftigen. Woran kann ich das denn erkennen, ob ich ein narzisstisches Elternteil habe oder eben ein Elternteil mit narzisstischer Akzentuierung?
Hier ist es so, erstmal wichtig zu wissen, dass da auch die normalen Kriterien zutreffen, also auch laut DSM-5, ich nenne mal die drei Hauptkriterien. Das ist einmal der Mangel an Empathie, das ist dieses Streben nach Bewunderung und diese Grandiosität, diese Großartigkeit, dieses auf sich selbst bezogen. Das trifft erstmal auf alle Menschen mit stark ausgeprägter narzisstischer Akzentuierung zu und eben auch auf narzisstische Elternteile. Und um noch ein paar weitere Erkennungsmerkmale zu nennen, speziell fürs Elternteil. Also klar, dieser Mangel an Empathie, dieses Gefühl, mein Elternteil versteht mich nicht. Ja, da fehlt dieses Mitgefühl, diese Kälte. Das wäre ein großer Punkt. Und dann auch, dass man es diesen Menschen nicht recht machen kann. Also du kannst dich noch so anstrengen, es war dann doch wieder nicht gut genug. Oder es gibt immer etwas zu meckern, etwas auszusetzen. Dann ist es auch so, dass die narzisstischen Mütter oder Väter, gibt ja auch viele Frauen, die narzisstisch sind, das Kind dann als Erweiterung sehen. Also die wollen, dass das Kind so ist, wie sie es haben wollen. Das soll dann eben ganz genau diesen speziellen Sport machen. Es soll eben ganz genau so sein, so aussehen, diese Klamotten tragen oder was auch immer. Es soll so entsprechen, wie sie es gerne hätten. Auch manchmal die eigenen unerfüllten Träume soll das Kind dann leben, ja. Das, was man selber nicht gehabt hat.
Also so diese Grandiosität, die soll sich dann quasi dort noch fortsetzen und es soll dann ausstrahlen auf die eigene Grandiosität sozusagen.
Genau, völlig richtig. Es soll ausstrahlen auf die eigene Grandiosität, guter Punkt. Die Fassade ist da natürlich auch wichtig. Das soll nach außen alles super gut aussehen. Wird sich dann mit dem Kind geschmückt, aber wenn die Türen zu sind, dann war wieder, das war nicht richtig, das war falsch. hier hättest du noch mehr geben können, dann wird doch mehr gemeckert.
Was wäre denn mal so eine ganz typische Szene aus der Kindheit, an der dann recht klar erkennbar ist, dass das auf so ein narzisstisches Muster hindeutet? Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht noch mal was ganz Typisches, was du auch immer mal wieder so hörst von deinen KlientInnen.
Ich nenne mal ein anderes Beispiel, nämlich auch so ausbeuterisches Verhalten, gerade dann im Erwachsenenalter, wenn Mutter oder Vater eben erwachsen sind und das Kind auch, dann wird gerne auch das Kind benutzt, dann soll es Dinge tun. Dann wird die Verantwortung aufs Kind übertragen. Du sollst dich mal darum kümmern. Das ist auch so was ganz Typisches. Dann werden Lügen erfunden, um das Kind wieder einzufangen, damit es Verantwortung übernimmt. Nur damit man selber keine eigene trägt. Das können Geldangelegenheiten sein, das kann, wenn es um ältere Menschen geht, die Pflege sein, kümmer du dich darum, du sollst dies machen. Also dieses typische Ausnutzen und Ausbeuten.
Also das heißt, da darf man dann durchaus so ein bisschen hellhörig werden. Ein weiterer Punkt, den du ja auch in der ersten Folge schon erwähnt hast, das ist so diese ganze Thematik Goldkind und schwarzes Schaf. Wie kann ich denn erkennen, dass ich in meiner Herkunftsfamilie in so eine Rollendynamik verwickelt war oder es vielleicht auch heute noch bin?
Vor allen Dingen es auch heute noch bin, das kann anhalten für immer, ja. Und das Goldkind ist meistens das, das den Erwartungen entspricht, das gute Leistung bringt, das ganz, ganz toll ist. Und das schwarze Schaf ist dann eben der Sündenbock. Ja, wegen dir hat das nicht geklappt, wegen dir, da wird dann auch so Schuld hinauf projiziert. Das kann auch wechseln. Das kommt darauf an, welches Kind mehr den Erwartungen entspricht, ja. Genau, und es kann auch dazu kommen, dass Vergleiche zwischen den Kindern gezogen werden. Guck mal, wie das dein Bruder macht oder wie deine Schwester das macht. Guck dir da mal was ab. Und das kann auch wechseln und das ist dann eben auch sehr ambivalent. Da weiß dann gar keiner mehr, woran er ist.
Was erlebst du denn so in den Gesprächen im Coaching, wie die Menschen, die jetzt so als schwarze Schaf damit gebrandmarkt wurden, wie es denen damit geht? Was sind so deren Bestrebungen?
Wie geht's denn? Ja, da ist natürlich so eine Verunsicherung. Bin ich gut genug? Reicht das, was ich gebe? Kann ich mich das trauen? Kann ich mir das zutrauen? Also der Selbstwert, ich sag's mal, hat da noch Potenzial zu wachsen. Schwierigkeiten auch, sich abzugrenzen, ist auch so eine Geschichte und natürlich Bedürfnisse zu äußern. Was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Darf ich die eben auch kundtun? Darf ich dafür einstehen?
Ja, ich habe das jetzt gerade auch einen aktuellen Fall und wo ich dann auch merke, da ist immer so diese Frage, warum? Warum ist mir das passiert? Wieso war ich jetzt genau dieses schwarze Schaf und in dem Fall mehrere Brüder und noch eine weitere Schwester und die Schwester ist die ältere und sie ist also wirklich Goldmarie offensichtlich und sie konnte tun und machen, was sie wollte. Es war von vornherein immer klar, sie wurde eigentlich von dem Vater in dem Fall immer ganz runtergemacht und ich finde es ganz schlimm zu beobachten, dass sie selbst als erwachsene Frau da immer noch mitarbeitet und versucht, das heute noch zu erfüllen. Und ja, wie schwierig das zu sein scheint, daraus rauszukommen aus dieser Rolle.
Gut, dass du es ansprichst, ist auch ein Punkt, den ich häufig erlebe, dass man im Erwachsenenalter, die Menschen warten noch darauf, auf Liebe, Anerkennung, Zuneigung. Der Vater, der muss es doch endlich mal sehen. Nein, er sieht es nicht. Ich formuliere es mal anders. Wenn er es sehen könnte, dann hätte er es getan. Aber er hat diesen, oder ja, ich will gar nicht so, auch nicht so streng sein oder so hart in meiner Formulierung, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hat er diese Fähigkeit nicht, das zu sehen. Da ist es wichtig, was macht man jetzt damit? Wir können das nur akzeptieren. Er hat es nicht. Ja, der Kanal ist nicht offen für Empathie, für Anerkennung, für Liebe. Und das heißt, es bleibt nur die Akzeptanz, weil wir können den anderen nicht ändern. Aber wir sind ja handlungsfähig. Das heißt, was können wir jetzt aus der Situation machen? Und da würde man dann ansetzen.
Es ist natürlich auch möglich, dass wir einfach es mit besonders fordernden Eltern zu tun haben. Also auch das gibt es selbstverständlich, wo man das auch ein bisschen hinterfragen kann, wo das aber jetzt nicht unbedingt ein narzisstisches Verhalten ist. Wo verläuft denn die Grenze zwischen einfach fordernden Eltern, die immer sehr hohe Erwartungen an mich gerichtet haben, und narzisstisch akzentuiertem Verhalten?
Sehr gute Frage. Das sind natürlich auch schwimmende Grenzen, sage ich ja mal, das verwischt auch ineinander. Fordernd wäre wirklich dieser Leistungsaspekt auch, Schule, dies, das, Sport, gut aussehen. Also das kann verschiedene Punkte eben haben. Was dann das Narzisstische ausmacht, ist dann zusätzlich zu diesem hohen Anspruch, dass das Elternteil eben auch keine Empathie hat, sehr kühl ist. Ja, dieses ausbeuterische Verhalten, dieses Ausnutzen von Kindern, dieses Erweiterung meiner selbst, das wäre dann noch das Narzisstische. Und ein nicht-narzisstisches könnte zwar auch einen hohen Anspruch haben, das Kind aber vielleicht nicht ausnutzen, ja, würde sagen, mach doch den Sport dann, den du willst, und würde da dann aber den großen Anspruch haben. Oder würde auch nicht kontrollieren, würde trotzdem Nähe geben können, das Elternteil, könnte trotzdem empathisch sein.
Wenn sich jetzt so mein Verdacht erhärtet und ich stelle fest, ja, also offensichtlich bin ich davon betroffen, das war nicht einfach nur fordern, sondern da kommen diese anderen Kriterien zusammen. Was sind denn dann so typischerweise so Relikte aus der Vergangenheit, nämlich die ich ja als Glaubenssätze be bezeichnen kann, die dann so typisch sind dafür, dass mir das so in meiner Kindheit widerfahren ist? Du hast ja vorhin schon dieses Thema, ich bin nicht genug, ich genüge nicht angesprochen. Was sind sonst noch so typische Glaubenssätze, die darauf hinweisen können?
Das können offensichtliche Glaubenssätze sein oder unbewusst. Zum Beispiel unbewusst auch ist immer, dass man sich verantwortlich fühlt. Ich muss das retten. Ich muss das kitten. Ich bin verantwortlich. Ja, das ist natürlich auch eine super Stärke. Wunderbar kann man auch da ausüben, wo es Sinn macht. Und sollte man dann halt oder kann man hinterfragen, wo es eben blockiert. Also das wäre etwas, dieses Verantwortungsding. Und auch dieses, ich fühle mich nicht gut genug, ich weiß nicht, ob das reicht, oder ich muss auch um Liebe kämpfen.
Also dieses bedingungslos etwas wert zu sein, das ist dann quasi oftmals nicht gegeben.
Genau. Ich muss kämpfen, ich muss mich besonders anstrengen. Erst dann kriege ich Liebe oder verdiene sie, so etwas.
Es ist ja auch so, dass dann oftmals der Selbstglaube von narzisstisch akzentuierten Eltern ist, ich bin völlig okay und meine Kinder, die haben hier irgendwelche Defizite und deshalb darf ich die auch dauernd kritisieren. Und wenn das natürlich so verinnerlicht wird, ich bin nicht okay, eben aus der Perspektive der betroffenen Person, die eben als Kind das früher erlebt hat und heute eben als erwachsenes Kind das immer noch zu hören bekommt, dann ist das sehr, sehr schwer, dass der Mensch das ablegen kann, diesen Glauben, nicht okay zu sein, ne? Aus dem leitet sich dann oftmals ja auch eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit ab, dass man eben alles versucht, möglich zu machen. Und dann sind wir hier natürlich beim People-Pleasing-Verhalten. Das ist ja irgendwo eine große Fähigkeit. Das Problem ist aber eben, dass das dann oft auch übertragen wird auf das Verhalten in Partnerschaften und auch in Freundschaften. Was ist denn da zu beobachten, wie sich das dann auch quasi so ein Stück weit fortsetzt in diesen anderen Beziehungen?
Diese Anpassungsfähigkeit, wie du es gesagt hast, die kann auch gut sein, aber sie kann eben auch sehr hinderlich sein, weil man dann eben Schwierigkeiten hat, seine Bedürfnisse zu äußern in der Partnerschaft. Dann geht es eben mehr um die Bedürfnisse der anderen Person. Vieles dreht sich um die andere Person. Man ist wahrscheinlich auch gut in der Lage, Stimmung wahrzunehmen und auch gut in der Lage, die Stimmung des anderen zu regulieren. Weil man das auch in der Kindheit dann schon gelernt hat. Ah ja, heute ist mein Elternteil nicht gut drauf, schlechte Laune. Wie kann ich jetzt gefallen? Wie kann ich jetzt mich da gut anpassen, um heute vielleicht noch Liebe zu bekommen oder zumindest Drama zu verhindern? Das heißt, Fähigkeit ist dann auch, andere gut zu regulieren. Und hier kann man halt wirklich gucken, will ich das noch, brauche ich das noch oder kann und will ich das verändern?
Und vor allem dann auch, ist auf die Art und Weise so eine Partnerschaft auf Augenhöhe überhaupt möglich? Weil ich bin ja nun erwachsen und ich gehe ja davon aus, dass ich auch erwachsene Beziehungen führen möchte. Und dass man situativ dann mal für den anderen besonders da ist und dann auch mal koregulativ eine positive Ausstrahlung hat durch diese besondere Empathie und Anpassungsfähigkeit ist gut. Aber das nun immer zu machen und dann womöglich auch erst recht ins Visier von jemandem zu kommen, der eben wieder narzisstisch akzentuiert ist. Das ist eine große Gefahr.
Hast du völlig richtig gesagt, das Ungleichgewicht, das dann entsteht. Natürlich ist es so, dass mal der eine etwas mehr gibt und auch dann wieder der andere, aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann hat man eben dieses Ungleichgewicht. Und dann treffen sich in der Beziehung auch irgendwie, ich sag mal so, die inneren Kinder und dann ist das keine erwachsene Beziehung.
Das ist sehr gut ausgedrückt. Das habe ich auch schon häufig festgestellt, dass das passiert, ne? Und das ist dann kein erwachsenreifes Verhalten. Ja. Wenn ich das jetzt für mich so vergegenwärtige, ja offensichtlich mehren sich da so die Hinweise darauf, dass ich da doch betroffen bin und ich leide darunter, dann kommt da so ein Potpourri an Gefühlen zusammen, wie es mir damit so geht. Was erlebst du da so in deiner Arbeit? Was sind das für Emotionen, die dann so auftreten?
Das ist zum einen natürlich die Traurigkeit, dass meine Mutter oder mein Vater mir das nicht geben kann, wie man sich das erhofft und erwünscht hat. Das Weltbild, was man hat, ist nicht erfüllt. Dieses Bild Mutter, Vater, Kind, alles ist ganz tutti frutti und alle haben sich lieb, das findet nicht statt und das macht natürlich traurig. Dann erlebe ich auch, dass viele sich auch irgendwie schuldig fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben. Ja, hätte ich noch mehr geben können? Muss ich mich noch mehr um meine Mutter kümmern? Muss ich es ihr noch mehr recht machen oder um Vater kümmern? Ne? Das erlebe ich auch oft. Ja, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen.
Gerade auch das Schuldgefühl ist natürlich dann so ein bisschen noch zurückbleiben, also noch nicht so richtig erkannt zu haben, dass man ein Anrecht darauf auch hat, dass man da sich jetzt auch befreien darf. Also kannst du so an diesen Gefühlen, die sich dann vor allem zeigen, auch ablesen, wie weit jemand in diesem inneren Prozess ist? Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und ist total wütend, der ist ja wahrscheinlich dann schon relativ weit. Und wenn jemand aber noch so bei diesem schlechten Gewissen ist, dann vermute ich mal, erkennst du, aha, diese Person darf noch einen gewissen Schritt auch gehen, ne?
Guter Punkt. Bei dem schlechten Gewissen, genau, dann sind wir noch schon sehr verbunden. Ja, und was ich auch erkenne, wenn noch diese Hoffnung da ist, wenn die Leute sich noch ganz doll anstrengen, denen zu gefallen, dann sind sie auch noch sehr verbunden. Da sind wir wieder Verabschiedung vom Weltbild. Vom Weltbild Mutter, Vater, Kind und alles ist heile Welt. Und das ist es nun mal nicht. Richtig. Und wenn Wut da ist, genau, dann sind wir schon im Abgrenzungsprozess. So eine Trennungsaggression ist auch ganz wichtig, um sich abgrenzen zu können. Also das brauchen wir auch, egal für welche Trennung. Partner, Kündigung, was auch immer, die ist hilfreich, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Dann werden auch Grenzen spürbar, ne? Wenn man wütend ist, dann ist ja jemand über eine Grenze gegangen. Das würde dann eben heißen, meine Mutter oder mein Vater ist hier über eine Grenze gegangen. Es reicht. Und diese Wut, die können wir auch dazu nutzen, um uns abzugrenzen. Also die kann auch sehr hilfreich sein. Also generell, jedes Gefühl hat seine Berechtigung.
Du hast ja auch dann in deiner Arbeit, und darüber haben wir ja vor allem in der ersten Folge schon gesprochen, so eine ganz wichtige Vorgehensweise, weil du sprichst davon, es ist wichtig zu verstehen, dann zu verarbeiten und schließlich zu verändern. Also so die drei Vs an der Stelle. Dennoch sagst du eben auch, ist es ganz schwierig, die narzisstische Akzentuierung bei der anderen Person nun verändern zu wollen. Und ich stelle mir das noch mal schwieriger vor bei narzisstisch akzentuierten Eltern. Was sind denn die Gründe dafür, dass das so schwierig ist und gerade bei Eltern, die ja schon ihr Leben lang unter Umständen dieses Muster gelebt haben, warum das so sehr schwierig ist oder warum man sich diese Illusion selber nehmen darf, man könnte daran noch etwas verändern.
Bei Narzissmus ist es generell so, dass ja durch den Mangel an Empathie und dadurch haben wir auch einen Mangel an Reflexionsvermögen, der Kanal dafür nicht offen ist, zu sagen, ich könnte hier was verändern. Ich verletze vielleicht andere Menschen und andere könnten unter meinem Verhalten leiden. So sehen die das gar nicht. Und deswegen ist dieser Gedanke, ich könnte eine Therapie machen oder mir Unterstützung holen oder ich könnte mein Verhalten anpassen, der ist dann einfach nicht da.
Also, das nützt auch nichts, dann daran zu appellieren und zu sagen: Ach, überleg doch mal, könntest du ja vielleicht auch einen Schritt auf mich zugehen? Du sagst ja, glaube ich, auch, man sollte unbedingt nicht das Wort Narzissmus in den Mund nehmen, wenn man da mit seinen Eltern im Gespräch ist, aber auch das ist wahrscheinlich vergebene Liebesmühe.
Richtig, es ist vergebene Liebesmüh, da diese Empathie und das Reflexionsvermögen nicht da ist. Sie werden sich eher angegriffen fühlen. Ja, meistens sind die Menschen auch sehr kritikunfähig. Schuld sind immer die anderen, dann kriegst du das Ding zurückgepfeffert. Du solltest dich verändern. Genau,
Ja, okay.
dann bist du wieder diejenige, die sich verändern soll. Genau, dann kriegst du den Schuh wieder angezogen. Von daher, vergebene Liebesmüh, man kann es sich sparen. Und den Fokus auf sich selbst legen. Wir können den anderen nicht ändern, ob Narzissmus oder sonst was. Wir können den anderen nicht in seinem Grundwesen ändern. Ja, bei reflektierten oder empathischen Menschen kann man natürlich schon mal sagen, dies und das wünsche ich mir, aber nicht in dem Grundwesen. Und die narzisstisch geprägten Menschen, die können wir schon gar nicht ändern.
Also du hast ja nun auch sehr, sehr viel Erfahrung. Du arbeitest jede Woche mit vielen, vielen Menschen, die eben da Opfer sind. Und du hast es insofern, auch, höre ich so ein bisschen raus, auch noch nie erlebt, dass sich da wirklich jemand gravierend verändert hat. Oder gab es da mal einzelne Beispiele oder was ist denn dann da vielleicht passiert? Würdest du sagen, nein, passiert eigentlich nicht?
Ich würde sagen, nein, passiert eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn jemand mir etwas Gegenteiliges berichten würde. Sehr gerne. Bin ich offen dafür, das zu hören. Ich selbst habe es bei Klienten noch nicht erlebt.
Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr aussagekräftig, ne? Dass du bist ja nun seit einigen Jahren da auch unterwegs. Wenn ich das trotzdem meinem Elternteil sagen möchte, dein Verhalten verletzt mich, gibt es da eine Chance, dass das irgendwie ankommt und dass irgendwie auch eine Reaktion passiert, die ich mir ja vielleicht auch wünsche und nicht nur so ein, damit, das stimmt ja nicht oder so. Du hast ja gerade schon gesagt, das wird zurückgeschleudert. Ist da irgendwas zu erwarten?
Es ist nicht wirklich viel zu erwarten. Und der wichtige Punkt wäre genau, sich von diesem Wunsch, von dieser Hoffnung, von dieser Erwartung, er müsste oder sie müsste mich doch sehen. Sie muss mich doch endlich verstehen. Jetzt ist sie 60. Jetzt muss sie mich doch verstehen. Es wäre günstig, wenn man sich davon Schritt für Schritt verabschieden kann. Das wird wahrscheinlich immer eine Wunde bleiben, aber wir können den Umgang damit beeinflussen. Das ist das Wichtige. Ja, dass das natürlich wehtut und man sich das anders gewünscht hat, ist völlig klar. Aber was eben dann sinnvoll ist, man könnte eben mit einer Therapeutin darüber sprechen und dort mal die ganzen Gefühle und die Wünsche zum Ausdruck bringen, also einen anderen Raum finden, wo ich das platzieren kann. Oder ich habe eine gute Freundin oder mit meinem Partner, aber muss man auch gucken, ne, ob die Partnerschaft dafür der richtige Ort ist, aber das eben woanders zu platzieren.
Es ist ja sehr wichtig, das schon zu verarbeiten und nicht das sich gären zu lassen, ne? Dass man da nicht womöglich auch irgendwie in so eine Verbitterung fällt oder sich selbst womöglich noch weiter immer wieder Vorwürfe macht. Also das jetzt totzuschweigen halte ich eben auch für keine gute Strategie. Und insofern da wirklich sich ehrlich machen, sich nicht vorschnell sagen, ach, das halte ich jetzt alles aus, sondern da wird es Schmerzen geben, da wird es Emotionsrückstände geben. Und es wäre ja auch sehr schade, wenn so jemand überhaupt nicht mehr im Vertrauen anderen Menschen begegnen kann, ne? Und all das lohnt in meinen Augen schon, auch da in diese Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu gehen und aber eben da auch mit jemand anderen drüber zu sprechen.
Und dafür bin ich eben auch da. Ich bin zum Beispiel dieser Raum, wo man das alles sagen kann. Ja, ich stelle ganz oft diese Frage, was würdest du deiner Mutter oder deinem Vater gerne noch sagen? Und bitte ehrlich, nicht blumig formuliert, sondern wirklich, wenn was blöd war, das auch so zu benennen, dass diese Enttäuschung, die Trauer und der Frust auch einmal Platz findet, dass das einfach da sein kann. Das ist wichtig im Verarbeitungsprozess, dass die Emotionen ihren Ausdruck finden, damit sie nicht im Körper gespeichert bleiben. Das kann dann auch wieder andere Sachen mit sich ziehen. Und da ist eben ein Ort, wo das gesehen wird.
Was ist denn, wenn jetzt jemand so sagt, ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich im Kontakt war mit meinen Eltern, fühle ich mich total kraftlos und man es dann trotzdem wieder und wieder sucht. Also wenn man dann irgendwo sich denkt, könnte es ja vielleicht noch geschickter angehen oder ich könnte ja noch ein bisschen empathischer sein. Aber was sagt mir das, wenn mir das doch so offensichtlich so ergeht?
Du hast es gesagt, was sagt mir das, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte noch geschickter und empathischer sein? Musst du nicht, ja? Du hast alles gegeben. Der Kanal beim Gegenüber ist nicht offen. Es ist Zeit, man darf Grenzen setzen. Geh dein eigenes Leben leben. Sage, ja, also wirklich, du darfst dich abgrenzen, du darfst dich distanzieren, du darfst dein eigenes Ding machen, du musst nicht gefallen, weil man kann es eh nicht recht machen, man kann eh nicht gefallen. Das ist einfach so. Und da sind wir wieder dabei, diesen Wunsch und diese Hoffnung eher zu verabschieden und sich auf sich selbst zu fokussieren.
Manchmal fällt es ja deshalb schwer, du hast ja auch vorhin von Schuldgefühlen gesprochen, weil da ja noch andere Familienmitglieder mit im Spiel sind. Sprechen wir mal über Geschwister beispielsweise. Das sind ja Menschen, die oftmals in ja eben dasselbe, theoretisch mal dasselbe erlebt haben. Vielleicht waren die aber auch Goldkinder und haben das eben nicht zu spüren bekommen, warum auch immer. Oder sie haben eine andere Position dazu und sie versuchen jetzt subtil oder weniger subtil Druck auf einen auszuüben nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen. Mama ist doch schon über 60 oder 70, sie ist doch krank, sie ist doch gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Wie kannst du nur? Wie kann ich denn mit diesen Vorwürfen umgehen? Wie kann ich mich davon ein Stück weit frei machen?
Ja, wie kannst du nur? Ist auch wirklich so ein typischer Satz. Wie kannst du nur? Es ist doch deine Mutter. Es ist doch dein Vater. Sehr typisch. Ja. Und hier kann man wirklich auch sagen, nur weil es Mutter oder Vater ist, ist es kein Freifahrtschein für verletzendes und respektloses Verhalten. Wenn man sich selbst nicht gut fühlt, dann darf man sich abgrenzen. Auch wenn Freunde, Geschwister, andere Verwandte etwas anderes sagen. Die haben sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Ja, vielleicht haben sie das Wissen über Narzissmus noch nicht. Und am Ende sind sie ja auch nicht du. Also ihr seid alle verschiedene Individuen da in dem Familiensystem. Und deswegen darf auch jeder seine individuelle Entscheidung treffen. Und die darf man dann auch vertreten.
Also sich gar nicht erst darauf einlassen, darüber zu streiten. Und doch, ich habe das so erlebt. Nein, das kannst du ja gar nicht so erlebt haben, sondern zu sagen, pass auf, Deiner Leben ist deiner Leben. Ich mache dir das jetzt auch nicht schlecht. Ich werfe dir ja auch nicht vor, dass du da weiterhin den Kontakt hältst. Das ist deine Entscheidung. Bei mir sieht es anders aus. Mir tut es nicht gut und ich will mich davor schützen und da ganz klar zu bleiben. Und was mache ich dann, wenn mich dann ein Geschwisterteil zum Beispiel vor die Wahl stellt und sagt so, ja, wenn du jetzt sozusagen brichst mit Mama oder Papa, dann kann ich eben auch keinen Kontakt mehr mit dir haben. Also dann quasi so die letzte Karte zu ziehen. Ich habe das nämlich selber so ein bisschen erlebt in meiner eigenen Biografie. Und das ist natürlich eine besonders harte Erkenntnis. Dann ist natürlich schon so ein bisschen die Verlockung da zu sagen, naja, komm, drücke ich fünf Augen zu und wider besseren Wissens lasse ich mich auf diesen Deal ein. Was würdest du da sagen?
Ist wirklich eine schwierige Situation. Das ist schon auch eine Form von emotionaler Erpressung, zu sagen, entscheide dich zwischen dem und dem und dann habe ich dich nicht mehr lieb, wenn du dich dagegen entscheidest. Das ist wirklich eine heftige Form. Ja, und auch hier ist es natürlich so, individuelle Entscheidung und dann würde man natürlich ein Familienmitglied verlieren oder den Kontakt oder die Verbindung verlieren, aber dann wäre es so. Hier darf man wirklich schauen, entspricht das dann meinen Werten, wenn mich jemand vor so einer Entscheidung stellt und wenn mich jemand nicht so dann respektiert. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem befreundet sein, ja, man muss ja nicht auf allen Ebenen gleich sein. Und wenn jemand dann mich so ablehnt, dann trenne ich mich eben. Dann ist es auch eine Erkenntnis. Und da sind wir wieder bei, nur weil es Familie ist, muss das nicht zusammenbleiben. Ja, bei Freundschaften sagt man dann auch, dann ist es vorbei, ja. Und bei Familien, nur weil das dann eben eine Verwandtschaftsgrad ist, ist das kein Freifahrtschein.
Manchmal gibt es ja noch größere Familiengefüge. Da gibt es dann noch irgendwelche Onkel und Tanten, die sich dann noch zu Worte melden. Oder manchmal auch Freunde der Eltern oder auch Nachbarn. Das kann man gar nicht groß genug ziehen, um sich da zu wappnen, sich bewusst zu machen. All das kann passieren. Und dennoch lohnt es sich, da diese Grenze zu ziehen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil bevor das nicht geschieht, ist meine Erfahrung, ist es sehr schwer, in anderen Beziehungen für sich eintreten zu können, weil man dann immer wieder dieses gelebte Muster aus diesen anderen Situationen sehr schnell übernimmt, weil es einem ja reflexartig auch gegeben ist, so zu reagieren.
Absolut. Ich kann dem allen nur zustimmen, was du gesagt hast. Genauso wie du es beschrieben hast, erlebe ich das auch. Und das geht wirklich bis zur Nachbarschaft, bis der hat das gesagt, bis zur Freundin und so weiter. Und ich nehme das auch sehr oft wahr, dass das ist dann eine Person, die sitzen dann auch bei mir oder du bist das auch. Das sind diese Zyklusbrecher. Da kommt einer, der sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich arbeite das jetzt auf und ich bin raus. Ein Zyklusbrecher gibt es, genau. Und natürlich, die fühlen sich dann nicht mehr zugehörig zu ihrer Familie. Erlebe ich immer wieder. Das ist wirklich, verändert sich auch nochmal das Weltbild. Das ist eine Lebensveränderung und man sortiert auch das Umfeld dann neu. Dann ist die Familie im Hintergrund und man guckt, gibt es Freunde, gibt es neue Menschen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin.
Was das Ganze noch mal schwieriger macht, auch das habe ich selber erlebt, ist, wenn dann Enkelkinder im Spiel sind. Da kommt natürlich dann noch so diese Karte, ja, aber das, du kannst doch deinen Kindern nicht die Großmutter nehmen, so als Kontakt oder so. Das macht das Ganze nicht gerade leichter. Auch da habe ich persönlich wirklich ein bisschen dran zu knapsen gehabt, war aber dann am Ende doch für mich sehr klar. Wie kann ich denn da so einen Mittelweg finden, wo ich dann auch noch die Bedürfnisse meiner Kinder vielleicht mit im Blick habe, ohne da irgendwas zu verbauen? Und wo kann ich trotzdem aber auch wieder ganz klar bei mir bleiben und bei meinen eigenen Bedürfnissen? Das ist kein einfaches Thema.
Das ist definitiv kein einfaches Thema. Definitiv. Man kann vielleicht schauen, was sind so Themen, wo die Stimmung kippt. Also wenn man das weiß, wenn das Kind das und das macht oder wenn man die und die Unternehmung macht oder man übernachtet, das Kind übernachtet noch da, dann kippt die Stimmung. Dann ist so ein Muster, was abgespielt wird. Wenn man sagt, okay, aber wenn die zum Fußball gehen, ins Fußballstadion und danach wird das Kind wieder nach Hause gebracht, dann geht das. Ja, also dass man schaut, wo wird das Kind vielleicht weniger mit dem Narzissmus konfrontiert? Ja, bei so einem gemeinsamen Abenteuer vielleicht weniger, wird aber dort auch übernachtet, mehrere Tage oder fahren die noch gemeinsam in Urlaub, dann ist das wieder eine andere Sache. Also auch hier gucken, was ist das richtige Maß? Ja, vielleicht am Anfang auch mit dabei sein, das Verhalten beobachten, wird das Kind da abgewertet und so weiter. Genau, und dann eben entscheiden, was geht und was nicht.
Würdest du denn sagen, dass in den eigenen vier Wänden das Risiko, dass das narzisstisch akzentuierte Elternteil in das alte Verhalten zurückfällt und eben das eigene Kind so behandelt, wie man selber früher behandelt wurde, größer ist, als wenn man jetzt irgendwo anders ist, wie zum Beispiel im Fußballstadion? Würde mir jetzt einleuchten, als ich dir so zugehört habe.
Ja, das kann durchaus sein. Kann so sein, muss nicht sein. Aber im Fußballstadion, genau, da gucken ja eben auch andere zu. Man ist nicht alleine. Da will man sich vielleicht auch mit dem Kind schmücken. Ach, ist mein tolles Enkelkind hier. Wunderbar, das kriegt noch ein Getränk und eine Bratwurst. Und dann sitzen wir da schön und jubeln dem Verein zu. Da kann das eben alles noch ganz gut aussehen. Und wenn dann zu Hause ist, dann kommen eben diese alten Routinen, diese alten Muster. Und wenn das noch mit Übernachtung oder so geschieht, dass dann eben die Erwartungen wieder ans Kind riesig sind und Kritik kommt, Abwertung kommt. Ja, genau.
Ja, und ich habe das selber genauso erlebt. Das ist natürlich jetzt schon ganz, ganz viele Jahre her, dass dann eben meine älteste Tochter eben dann auch dort übernachtet hat und dann hat sie irgendwie so ein paar Figürchen verstellt und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, die Maya wird es mal ganz, ganz schwer im Leben haben. Die ist ja überhaupt nicht in der Lage, ein Nein zu verstehen. Und dieses Totale, also es auf diese Ebene zu bringen, die wird es schwer im Leben haben und mir natürlich gleich auch das Gefühl gegeben, du hast dein Kind nicht gut erzogen. Mein Kind war 2 Jahre alt, also alle, die kleine Kinder haben, wissen, wie viel man da den Kindern sagen kann. Und das hat mir wirklich in dem Moment so zugesetzt, dass ich einfach gemerkt habe, so, und da werde ich jetzt einschreiten und das nicht zulassen, dass mein Kind jetzt genauso zu leiden hat, wie ich das zu leiden hatte. Und das hat mir die Kraft gegeben. Und das konnte ich dann am Ende auch durchhalten. Es hat dann zwar noch 10 Jahre gedauert, immer wieder Versuche, soll man es doch nochmal probieren? Und ja, auch mit diesen Selbstzweifeln dann, habe ich das Recht dazu? Darf ich das überhaupt tun? Und was mir sehr geholfen hat, war dann, dass mir mal jemand sagte, du kannst auch deinen Kindern später sagen, dass du das Recht hast, also das Kind das Recht hat, sich zu schützen vor jemandem, der einem gar nicht gut tut. Und so habe ich das eben auch getan. Ich habe mich geschützt vor jemandem, der mir nicht gut tut. Und dass ich das dann auch so erklären kann, weil mich hat das sehr belastet, dass ich immer dachte, ich muss mich ja irgendwann dafür rechtfertigen. Warum habe ich mich so entschieden? Das sind eben wirklich Gedanken, die darf man gar nicht zu klein sich vorstellen bei Menschen. Das entscheidet niemand einfach mal so. Und deshalb würde ich auch gerne an Menschen, die hier zuhören und vielleicht selbst nicht betroffen sind, die das aber vielleicht erleben in ihrem Bekanntenkreis oder in ihrer Familie, bitten, Verständnis mitzubringen für einen Menschen, der sich so entscheidet, weil das macht niemand einfach mal nur so.
Absolut. Das macht keiner aus Jux und Dollerei. Bevor jemand den Kontakt zu einem Familienmitglied abbricht oder reduziert, hat derjenige gehofft, gelitten und sich etwas anderes gewünscht und das Ganze versucht zu retten und sich anzustrengen. Und dann kommt eben die Entscheidung, da kommt so ein Kipppunkt, wie bei dir, deine Tochter, 2 Jahre, und wurde das so maßgeregelt, dass man sagt, jetzt ist Schluss. Ja. Und das macht sich wirklich keiner leicht. Richtig. Von daher, als wenn man da das mitbekommt, dass andere sich da distanzieren, richtig, sollte man sich zurückhalten mit Kommentaren, mit Bewertungen, denn die Menschen haben sich das gut überlegt.
Und vielleicht eben umgekehrt sich bewusst machen, ja, vielleicht hat man selber eine andere Beziehung zu seinen Eltern, darf man sich darüber freuen. Und das ist ja auch das, was wir uns natürlich wünschen. Und am Ende nützt es dann in diesen Fällen eben einfach nicht. Ich denke, wir haben da jetzt auch einige Punkte heute so zusammentragen können. Ich denke, vielleicht hilft das auch anderen Menschen zu hören, aha, da sind eben andere Menschen sehr ähnlich betroffen. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir diese Stimmen auch laut werden lassen, dass wir eben wirklich auch erfahren, wie können wir damit umgehen, wie dürfen wir damit umgehen? Was zeigt sich dann unter Umständen an Gefühlen, dass wir da auch durchgehen müssen? Es ist kein leichter Prozess, aber am Ende lohnt es sich auf jeden Fall, das zu tun. Und das kann ich zumindest aus meiner Perspektive so sagen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hier hört jetzt jemand zu und erkennt sich in vielen wieder, was wäre denn für dich so ein guter erster Schritt, den diese Person noch heute Abend tun könnte?
Sich die Erlaubnis geben, wirklich das eigene Leben zu leben und sich abzugrenzen und das Leben leben. Ja, geh raus, leb dein Leben, mach dein Ding, guck, was sind deine Bedürfnisse und dann mach es. Ja, weniger dem anderen gefallen.
Sehr, sehr schön. Ich glaube, das können hier meine Zuhörenden ganz besonders gut hören. Und wenn ich jetzt so aus diesem Gespräch mit nur einem einzigen Satz aussteigen möchte, welcher könnte das in deinen Augen sein?
Du bist nicht schuld, dass dein Elternteil so ist und dich so behandelt hat. Das Elternteil ist so. Du bist nicht schuld. Mit dir ist alles in Ordnung.
Oh, das hört sich so schön an. Und den Satz, den nehme ich mir jetzt auch noch mal so mit. Der hüllt einen richtig ein. Du hast ja sehr schöne Worte auch gerade so zum Abschluss gefunden. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge unseren Zuhörenden jetzt heute so noch mal schenken können. Ich bin dir extrem dankbar. Ich finde, du machst einen wahnsinnig guten Job. Du redest über narzisstische Akzentuierung in einer unheimlichen Präzision, die Dinge beim Namen, und gleichzeitig bringst du ganz viel Mitgefühl und ja Empathie mit, die wir da auch brauchen in diesem Prozess, Menschen zu begleiten. Und ich habe das heute auch in diesem Podcast-Gespräch wieder gemerkt, fühle mich da durchaus sehr verbunden und danke dir sehr herzlich für deinen Besuch, liebe Madeline.
Vielen, vielen Dank, Verena. Danke auch für dein Vertrauen und für das, was du gesagt hast und deine eigenen Beispiele aus deiner Geschichte wirklich auch so treffend, die haben so gut reingepasst und ich denke auch, da können sich viele drin wiedersehen und ich komme auch gerne wieder zu Besuch in deinem Podcast.
Das ist gebucht. Machen wir. Das war die Folge mit Madeline Hellmann und ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen aufgekratzt, denn ich habe mehr von mir selbst preisgegeben, als ich das eigentlich vorher mir gedacht habe. Auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, es hilft ja darüber zu sprechen und es hilft auch anderen zu hören. Es geht eben nicht nur mir so und nicht nur ich hatte dieses Gefühl, habe dieses Gefühl vermittelt bekommen, irgendwas stimmt mit mir nicht und ja, es geht eben auch anderen so und deshalb habe ich das einfach mal so geteilt. Ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst und vielleicht mir auch von dir erzählst und sagst, was dir so widerfahren ist und wo du gerade so stehst. Und wenn du mit Madeline oder auch mit mir zusammenarbeiten möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes. Ansonsten möchte ich dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und deine Linie zu finden und dich nicht beirren zu lassen von den Kommentaren, die du vielleicht von anderen kassieren solltest. In der kommenden Woche gibt es wieder eine Solo-Folge. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder einschaltest. Ansonsten einfach machen. Der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und gerne bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.